Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende, ich darf Sie und euch heute zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Mein Name ist Sonja Howard und heute bei mir zu Gast ist Alena Mess. Alena Mess ist Diplom-Sozialpädagogin, Referentin für Gewaltschutz, Kinderschutz bei den Themen sogenannte Kinderpornografie. Wir wissen, der Begriff wird nicht gemocht, aber wird halt noch verwendet. Sexualisierte Gewalt und so weiter und ist Sachverständige im Familienrecht. Alena, ich freue mich total, dass du heute bei uns bist. Und wir machen auch direkt einen Deep Dive in das aktuellste Thema, das bei dir brennt, das, glaube ich, bei uns allen brennt und alle, die sich so ein bisschen im allgemeinen Kinderschutzsystem auskennen, und zwar das Thema Inobhutnahmen. Möchtest du uns direkt einfach mal erzählen, was denn da brennt bei dem Thema?
Ja, Sonja, hallo. Erstmal danke für die Einladung und dass ich hier teilnehmen kann an diesem großartigen Podcast, den ich ja schon viele Jahre verfolge. Ja, also ich habe ja so mehrere Themen, die du gerade auch schon so schön angesprochen hast. Und ich finde, bei den Inobhutnahmen bin ich in Teilen sprachlos, wie lange Kinder und Jugendliche sozusagen in diesen Inobhutnahme-Häusern, nennen wir sie jetzt mal, untergebracht werden. Und dann bleibt alles stehen. Und dann geht es nicht mehr weiter. Und die Kinder werden aus den Familien genommen, manchmal zu Recht, manchmal aus Übersprungshandlungen heraus, aus Unwissenheit ein Stück weit, wie man mit dem System ansonsten noch umgehen kann. Und dann sind sie in diesen, ja, in Obhutnahme-Schutzstellen und dann? Also Geschwister werden manchmal entzerrt, weil das eine Kind geht in eine Pflegefamilie, das andere Kind muss in ein Obhutnahme-Schutzhaus, da bleibt es dann auch. Es ist unklar, wohin gewisse Kinder überhaupt wann untergebracht werden. Je kleiner, desto schwieriger finde ich das. Und vor allem, wenn wir uns die Personalsituation angucken, das ist ja auch eine völlige Katastrophe. Also auch da muss man sagen, ständig wechselnde Mitarbeiter, ständig wechselnde Haltung, die den Kindern dort begegnen. Es ist ja einfach nur eine Verwahrung. Und das ist wirklich in den Fällen, gerade wenn man dann im Familienrecht auch unterwegs ist und wir Fälle auf den Tisch kriegen und ich schaue, wie lange die da schon untergebracht sind, ohne eine Perspektive. Also ohne, dass es letztendlich weitergeht, wo ich sagen muss, na ja, also wir haben die Kinder aus den Familien rausgenommen, weil es eine Kindeswohlgefährdung gab. Aber ich stelle mal die Hypothese auf, dass die Kindeswohlgefährdung ein Stück weit weitergeht.
Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Da wird auf eine wir reden jetzt mal von einer gerechtfertigten Inobhutnahme, aber es kann ja nicht sein, dass man, um eine Art der Kindeswohlgefährdung zu beenden oder zu unterbrechen, eine staatliche Kindeswohlgefährdung obendrauf packt. Und wie du gerade auch gesagt hast, ne, also da wird schon, und das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich dessen entwicklungspsychologisch immer bewusst ist, auch Kinder, die jetzt nicht eine optimale Kindheit haben und die Formen von Gewalt erleben, haben natürlich eine Bindung zu ihren Eltern trotzdem. Dieser Bindungsabbruch, der muss gut aufgefangen werden. Und wenn da noch ein Bindungsabbruch zu Geschwistern dazukommt, der Bindungsabbruch zu vielleicht nicht schädigenden Großeltern, Nachbarn, sonst was, also die Kinder kommen ja auch oft nicht, das muss man vielleicht für Außenstehende auch nochmal so klar sagen, da wird ja nach Kapazitäten gegangen. Es ist nicht so, dass ein Kind in einer Stadt in Obhut genommen wird und dann in so eine Stelle unbedingt kommt und trotzdem das Umfeld bestehen bleibt, sondern die kommen teilweise in andere Bundesländer. Die verlieren von heute auf morgen absolut alles. Und wenn dann noch diese Perspektivlosigkeit dazukommt, das trifft ja dann gerade auch ältere Kinder, die schon wissen, was abgeht, die wissen, was passiert und die sich dann fragen, wie es weitergeht und keiner weiß es. So, und ich kenne es zum Beispiel jetzt nur aus der Pflegekinderhilfe. Also bei uns zum Beispiel ist es so, dass die Kurzzeitpflege, wo dann auch in Obhut genommene Kinder eigentlich für maximal 3 Monate unterkommen sollten, teilweise 1 Jahr oder 2 sind, weil wir keine Langzeitpflegefamilien haben. Die Kinder gehen neue Bindungen ein. Trotzdem ist alles unsicher, wie es weitergeht. Die Familien wissen, also eigentlich muss das Kind irgendwann wieder weg. Es ist keine Langzeitpflege. dann gibt's einen neuen Bindungsabbruch. Es ist immer nur, also one after the other. Und das kann nicht sein, egal wie man es dreht und wendet.
Naja, und jetzt mache ich den, mache ich kurz eine Schleife. Das weißt du besser oder ähnlich wie ich, besser als ich, wie auch immer. Aber Kinder mit diversen Bindungsabbrüchen, das werden keine Kinder, die in das sogenannte System passen. Also Kinder, die ein Grundvertrauen verloren haben an Eltern, an Helfersysteme, an Fachkräfte, an an Verantwortungsübernahme von Staat, wie auch immer. Was soll aus diesen Kindern im Rahmen von Bindungen, Beziehungen dann letztendlich werden, ja? Das heißt, Kinder werden, entweder werden sie extrovertiert und damit meine ich eher vielleicht aggressiv, wütend, gar kein Vertrauen mehr oder ne, ziehen sich komplett zurück, ne, sprechen mit niemandem mehr, ja? Und dann kommt eine Sachverständige an. Ja, und die soll jetzt mit dem Kind sprechen nach ungefähr 10 Monaten, 11 Monaten. Manchmal bin ich ja auch erst nach in diesen Familien nach einem Jahr, je nachdem, wie lange das Verfahren dauert, je nachdem, wann eine Richterin entscheidet, wie ein Beweisbeschluss auszusehen hat, um dann mit den Kindern in die Kommunikation zu gehen. Ja, so, und jetzt komme ich da an und ich bin ja nach dem Jugendamt, nach den Obhutnahmen stellen, nach dem Verfahrensbeistand, nach diversen anderen Menschen, vielleicht schon einem Therapeuten, den es schon mal gegeben hat und die x-te Person und jetzt sollen die Kinder mir vertrauen und sollen mir ihren eigenen Willen sagen, was sie eigentlich wirklich möchten und wo ihre wirklichen Bedarfe liegen und was ihre wirklichen Sorgen sind, damit ich dann dementsprechend ein Gutachten schreiben kann. Das ist ja ein Trugschluss, ehrlich gesagt.
Schön, dass du das so klar formulieren kannst, weil es gibt ja durchaus Sachverständige, die das nicht sehen, die das ganze System nicht sehen und die das auch gar nicht begreifen wollen, was das eigentlich mit dem Kind macht, das da ihnen gegenüber sitzt. Wie du sagst, ne, die x-te Person, die jetzt an ihnen rumkrittelt und irgendwas versucht, aus ihnen rauszuquetschen. Und dabei wollen diese Kinder, gerade auch Ältere, dann ja oft auch einfach nur ihre Ruhe, weil ihre Freunde sehen wollen, irgendwie Stabilität und denken sich, Alter, noch ein Erwachsener, der mir auf den Sack gehen will. So.
Ja, genau. Und was es ja auch mit diesem Thema macht, finde ich, wir wollen ja immer, also wir Erwachsenen wollen, dass es den Kindern gut geht, ne? Gerade wir im Kinderschutzbereich. So, jetzt weißt du und ich aber selber, dass egal wie gewaltvoll ja auch Familien sind, egal ob Missbrauch passiert und egal ob körperliche Gewalt passiert, das Letzte, was die Kinder wollen, ist ja aus diesen Familien herausgenommen werden. Sie wollen ja nur, dass es aufhört. Das ist ja der Wunsch der Kinder. Die Kinder wollen, bitte lass alles so, wie es ist, es soll nur aufhören. Papa soll nicht bestraft werden, Mama soll nicht bestraft werden, ich soll nicht aus der Familie herausgenommen werden. Die Fachleute klatschen oft in die Hände und denken, boah, wir haben Kind gerettet. Das mag ja, wenn man aus der Vogelperspektive drauf guckt, richtig sein. Ja, wir entziehen erstmal dem Kind die Schläge, den Missbrauch, die Vernachlässigung, die Verwahrlosung. Fair enough, richtig, und wir müssen auch so handeln. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Also jetzt kommt ja der nächste Schritt zu sagen, was brauchst du denn jetzt alles noch für deine Gesundheit, an Stabilität, an Fachkräfte, an Verantwortungsübernahme, an Anschlusssysteme, an therapeutischer Begleitung, dass du das, was du erlebt hast, auch ein Stück weit wieder in guten Bindungen und Beziehungen, dass du die wieder erleben darfst und kannst. Und da passiert halt einfach oft viel zu wenig. Also die Jugendämter, ich verstehe das, die nehmen dann die Kinder da raus. Okay, aber das ist ja nicht das Ende, das ist der Anfang.
Richtig, es ist nicht einfach so, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, Thema erledigt. Wir warten jetzt auf einen Beschluss. Das kann es natürlich nicht sein.
Nein,
ja.
Und Kinder wollen, also das, ne, Kinder wollen ja, oder Kinder brauchen Klarheit, die brauchen Strukturen, die wollen wissen, wie geht es wann, wo mit mir weiter.
Nimm uns doch mal wirklich beispielhaft in einen Fall mit rein. Natürlich anonymisiert. Einer von deinen letzten Fällen oder der dir besonders irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. Erzähl uns ganz kurz so, was das drumherum ist und ab wann du reingekommen bist und wie, weil ich meine, viele können sich ja diese Arbeit von Sachverständigen im Familienrecht auch gar nicht vorstellen. Wie gehst du vor?
Ich gebe euch ein Fallbeispiel. Ich schreibe ja wirklich sehr viele Gutachten zum Thema sexualisierte Gewalt und hatte ein Kind, die war 10 Jahre alt. Der Vater hat das Kind mehrfach sexuell missbraucht, auch über einen langen Zeitraum und ist dafür auch verurteilt worden. Ja, also hat auch eine, das ist ja auch nicht immer der Fall, es ist ja eher die Ausnahme als die Regel, ja, dass der Vater letztendlich auch für diesen Missbrauch verurteilt worden ist. So, dieses Kind ist jetzt in der Familie erstmal geblieben. Problem, die Kindesmutter.
Moment. Nochmal für alle Zuhörenden, die jetzt gerade denken, what? Das Kind ist in der Familie geblieben, bei dem Täter.
Nee, der Täter musste sozusagen die Wohnung verlassen. Der musste aus dieser Wohnung raus. Das hat er auch getan. Dieses Kind ist bei der Mutter und ihrem Halbbruder sozusagen in der Wohnung geblieben. Und jetzt dachte man, man hätte erstmal für dieses Mädchen alles getan. Problem an der Geschichte, die Kindesmutter war auf der Seite des Vaters. Und hat dem Kind nicht geglaubt. Das heißt, die Mutter hat dieses Kind in diesem eigenen Familienkonstrukt weiterhin also völlig manipuliert und auch in einen völligen Konflikt gebracht. Und das hat dieses Kind erst nach 4 Monaten ungefähr dem Verfahrensbeistand erzählt. In der gesamten Zeit hat aber der Kindesvater mit der Kindesmutter telefoniert, die hatten auch Kontakt und so weiter und so fort. So, und dann ist das Kind in Obhut genommen worden. Ist dann aus dieser Familie raus und da war es dann draußen. So, der Vater ist verurteilt worden, hat 4,5 Jahre, glaube ich, letztendlich bekommen. Und jetzt wird es nämlich wirklich kritisch. Wichtig war, das Kind soll weiterhin Kontakt zu der Mutter haben. Why?
Also, why? Das hätte ich jetzt auch erstmal gefragt.
Diese Mutter, die ganz klar das Kind manipuliert hat und dem Kind nicht geglaubt hat und gesagt hat, dass es selber schuld daran ist, wenn der Vater nie wieder aus dem Gefängnis herauskommt und so weiter.
Hat das Kind im Verfahrensbeistand erzählt.
Ja, das hat das Kind im Verfahrensbeistand erzählt. Daraufhin ist das Kind ja auch in Obhut gekommen. Ja, ist in eine Wohngruppe gekommen, hat aber erstmal weiterhin Kontakt zur Kindesmutter gehabt, nämlich in Trommelwirbel begleiteten Umgängen. Weil man gedacht hat, in den begleiteten Umgängen kann die Mutter ja nicht manipulativ auf dieses Kind einwirken. Nun war es aber so, dass die Kindesmutter diesem Kind über Roblox-Chat geschrieben hat und im begleiteten Umgang, als das Mädchen auf Toilette gegangen ist, ist sie mit auf die Toilette. Die Umgangsbegleitung hat sozusagen oben an der Treppe gewartet, konnte aber alles hören. Und da hat die Kindesmutter weiter auf dieses Kind eingeredet. Und hat weiterhin gesagt, du musst einen Brief schreiben, du musst das Ganze zurücknehmen, du musst sagen, dass das alles nicht stimmt und so weiter und so fort. Es hat noch 2 weitere begleitete Umgänge gedauert, bis dann entschieden wurde, dass es gar keine weiteren Umgänge erstmal gibt. Dann wurde überlegt, ob telefonisch Kontakte letztendlich möglich sind. Dieses Kind hat eigentlich ja nur darauf gewartet, dass irgendein Erwachsener sagt, du musst das alles gar nicht mehr machen. Du musst gerade nicht mit deiner Mutter sprechen, du musst den Kontakt zu deinem Vater, den brauchst du auch nicht mehr suchen, du musst das alles gar nicht mehr tun. Es ist okay.
Das wäre jetzt auch meine Frage tatsächlich hier gewesen, was wollte das Kind denn? Was hat das denn gesagt, ich möchte mit Mama reden?
Das Kind war natürlich ein Stück weit ambivalent, hat aber ganz klar gesagt, es möchte den persönlichen Kontakt erstmal nicht mehr haben, kann sich gegebenenfalls Telefonate oder Briefkontakt vorstellen. Briefkontakt, der dann aber kontrolliert werden sollte. Der Knaller ist aber natürlich, dass die Mutter über Roblox und darüber übers Chatten wieder Kontakt aufgenommen hat, der durch niemanden kontrolliert worden ist. Und jetzt kam ein Gutachten und dieses das Kind war also weiter in Obhut, in Obhut, in Obhut. Es wusste nicht, wie lange bleibe ich da? Muss ich zurück zur Kindesmutter oder darf ich zurück zur Kindesmutter? Kann ich zurück zur Kindesmutter? Wie auch immer. Und parallel hatte sie ja auch die Sorgen, dass, ne, wie geht's meinem Vater? Die hat mich zigtausend Sachen gefragt. Hat er einen Fernseher da? Oder, ne, wie sieht's in seiner Zelle aus? Geht's dem gut? Also sie hatte natürlich auch ein bisschen Sorge, wie es dem Vater geht. Plus die Frage, warum glaubt mir meine Mutter nicht? Warum hält die weiterhin zu Papa? Es wäre doch viel leichter für mich, wenn das nicht der Fall wäre. Wenn sie mir glauben würde, dann könnte ich ja auch wieder zur Kindesmutter zurück. Dieses ganze Verfahren hat bis zu meinem Gutachten 1,5 Jahre gedauert.
Wahnsinn.
Und jetzt kommt der Oberknaller. Warum ich diesen Fall auswähle. Denn es gibt eine Oma. Die Oma ist die Mutter des Kindesvaters, für der im Gefängnis sitzt. Die Oma hat für das Kind ausgesprochen und hat gesagt, ich glaube meinem Kind, ja, mein Sohn war vorher schon grenzüberschreitend, Frauen gegenüber auch und so weiter und so fort.
Wow.
Ja.
Wow.
Und die Oma, jetzt kommen wir zum Thema Beziehung, war eine unfassbar wichtige Beziehungsperson für dieses Kind. Die Kindesmutter und der Vater haben der Oma den Umgang verweigert.
Weil sie dem Kind geglaubt hat.
Korrekt. Jetzt hat dieses Kind also über ein Jahr gar keinen Kontakt gehabt zur Mutter, zum Vater, zum Bruder und zur Oma. Alle Beziehungs- und Bindungspersonen, die sie hatte, weg. Obwohl die Oma eine schützenswerte Person war und für dieses Kind wichtig gewesen wäre, gerade in dem ersten Jahr. Ein Gutachten dauert in der Regel 3 bis 6 Monate. Es kommt drauf an, wie viele Gespräche es geben muss, Termine, wie die Termine eingehalten werden, wie Termine verschoben werden, wie viele Interaktionsbeobachtungen es gibt, wie viele Interviews geführt werden müssen, wie viele Fachkräfte es gibt, die dann auch zuverlässig zurückrufen. So, jetzt habe ich 2 Gutachten gehabt von 2 Gerichten, nämlich einmal Umgang Oma und Rückführung beziehungsweise Umgang Kindesmutter. Und auch die Gerichte haben sich bekriegt. Das ist der absolute Super-GAU. Am Ende habe ich Gott sei Dank zu diesem Kind einen guten, wirklich guten Draht gehabt. Und dadurch, dass ich ja im Gefängnis gearbeitet habe, selber über 12 Jahre, habe ich mit Gewalt- und Sexualstraftätern gearbeitet, in der Sicherungsverwahrung über viele Jahre, konnte ich ihr mit als einer der ersten Personen erklären, wie funktioniert ein Gefängnis, was passiert da eigentlich, warum ist es wichtig, dass der Vater da ist und so was. Diese Gespräche gab es vorher überhaupt nicht.
Das ist doch Wahnsinn auch
ja. Wirklich. Und hinzu kommt, es gibt ja ein Strafende. Das Strafende war dann 4 Jahre, der saß aber schon ein bisschen, er war ja in U-Haft. Also in 2 Jahren, 1,5 wahrscheinlich jetzt, 2 Jahre, wird der Vater wieder entlassen. Was ist dann? Wo findet denn jetzt ein Part statt, der mit dem Kind darüber spricht, was es mit ihren Ängsten und Sorgen macht?
Und das hat niemand mitgedacht. Das hat niemand bis du da kamst.
Also die Wohngruppe, muss ich sagen, fand ich tatsächlich klasse. Die hat Gott sei Dank relativ schnell reagiert, war gut im Kontakt mit ihr. Die hatten wirklich es hingekriegt, mit ihr in ein vertrauensvolles Verhältnis zu gehen. Aber dieses Mädchen hat durch ihre frühen Missbrauchserfahrungen, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wann ein Kind vielleicht auch nicht in eine Einrichtung passt. Das war in diesem Fall Gott sei Dank nicht ganz so ausgeprägt. Hat sexualisierendes, auffälliges Verhalten in der Wohngruppe gezeigt.
Logisch, ja.
Das ist doch klar.
Ja.
Und in Wohngruppen, die jetzt wie in diesem Fall vielleicht nicht so gut aufgestellt gewesen wären, hätte das Kind vielleicht die Wohngruppe wechseln müssen, weil ihr durch ihr sexualisiertes, auffälliges Verhalten sie wahrscheinlich nicht in die Gruppe gepasst hätte, weil niemand der Kollegen und Kolleginnen das hätte auffangen können. Jetzt haben wir dieses Verfahren, ist abgeschlossen. Die Großmutter darf das Kind jetzt Gott sei Dank wieder sehen. Und Sonja, ich kann dir sagen, ich war bei dem ersten Umgang zwischen der Großmutter und diesem Mädchen nach über einem Jahr dabei. Es liefen so viel Tränen.
Wahnsinn.
Auf beiden Seiten, dass ich wirklich gedacht habe, wie schön und wie tragisch zugleich.
Warum hat das ein Jahr gedauert?
Ja.
Das und ist dann für bekam ein 10-jähriges Kind eine unfassbar lange Zeit.
Ja. Und dann bekam ich, als das war wirklich ganz ganz zauberhaft, irgendwie, das hat man jetzt nicht so oft, bekam ich von ihr zu Weihnachten eine Postkarte. Mit einem großen Dankeschön, dass ich das möglich gemacht habe, dass sie wieder den Kontakt zur Oma hat.
Okay, jetzt habe ich aber auch Pipi in den Augen. Das ist krass. Wow.
Ich kann dir aber sagen, dass es super anstrengend ist, solche Verfahren durchzuhalten, durchzuziehen, immer und immer wieder den Blick für die Kinder da wirklich drauf zu haben und eben auch eine Mutter zu haben, die ja mit dir selber, also mit mir als Sachverständige, ja auch manipulativ ist. Und dann kam da diese Weihnachtskarte und ich muss wirklich sagen, das war für mich ein, es war wunderschön und gleichzeitig war ich aber auch so, wie hilflos war dieses Kind eigentlich, dass es so lange warten musste, bis es wieder seine oder diese Person sehen kann, die ihr ja von Anfang an geglaubt hat und die ihr von Anfang an der Seite war.
So eine wichtige Ressource. Und wie kann es denn sein, dass wir in einem System leben, das sich Kinderschutz auf die Fahnen schreibt und dann nicht mal so eine elementar wichtige Hauptbezugsperson von einem Kind fernhält? Also dass man da nicht direkt eins und eins zusammengezählt hat, von Anfang an sagt, okay, die Mutter glaubt dem Kind. Ich meine, der Fahrt, wie du schon gesagt hast, dass es überhaupt zu Verurteilungen kommt, ist ja schon die Ausnahme und nicht die Regel. So, der Fall ist ganz glasklar. Und dann haben wir hier eine Oma, die dem Kind glaubt und das Kind möchte zur Oma. Warum man da nicht innerhalb von 4 Wochen maximal gesagt hat, da werden Kontakte hergestellt, da wird Umgang, vielleicht sogar Verwandtschaftspflege, who knows? Wie ist es denn ausgegangen?
Also wir sind ja dann leider nicht mehr in diesen Fällen so involviert. Das ist ja immer ein bisschen schade. Das heißt, es gab eine Gerichtsverhandlung, die übrigens auch der absolute Super-GAU war, wie ich fand. Der Vater tauchte da auf. Der tauchte bei Gericht auf mit zwei Kollegen aus dem Justizvollzugs, also mit AVD-Kollegen. Die Mutter tauchte dort auf und das, was ich so spannend fand an diesem Fall war, die hatten beide jeweils einen Anwalt, eine Anwältin und die beiden waren ein Paar.
Bitte was?
Das heißt, die Frau hat den Mann vertreten und der Mann hat die Kindesmutter vertreten. So. Der Vorteil dieser ganzen Sitzung war, dass Sachverständige, Verfahrensbeistand, Jugendamt und Erziehungsbeistand alle dieselbe Haltung hatten. Und dass dieses Kind, gab ja eine Kindesanhörung einen Tag vorher, so tolle Ressourcen aufgebaut hat, wo ich mich bis heute frage, wo und wie das passieren kann, dass dieses Kind solche Ressourcen hat, hat der Richterin gesagt, dass sie die Mutter im Moment gar nicht mehr sehen möchte. Zu mir hat sie ja damals noch gesagt, Briefe oder Telefonkontakt. Das hat sich dann Gott sei Dank über die Zeit eben auch verändert. Und sie hat gesagt, sie möchte gar keinen Kontakt mehr zur Mutter haben. Vielleicht an Geburtstagen, Weihnachten oder Ostern. Aber da möchte sie vorweg gefragt werden.
Wow, wie klar.
Ja. Die ist jetzt therapeutisch angebunden, das weiß ich noch, das hat die Wohngruppe mir mitgeteilt. Und das ist ja der nächste Knaller, das weißt du auch, Therapeuten zu bekommen für Kinder, die schwere Traumatisierung erlebt haben, Missbrauch, Gewalt, Vernachlässigung, wie auch immer, stehen genauso auf einer Warteliste wie Kinder, die Loyalitätskonflikte stecken, Entscheidungsverfahren sind, wo jemand gestorben ist und so weiter und so fort. Also das ist ja das Nächste. Bis Hilfe überhaupt da ist und auch therapeutisch gearbeitet werden kann, da hast du ja auch manchmal über ein halbes, dreiviertel Jahr oder Jahr dazwischen.
Ja, Und dann heißt es ja noch nicht mal, dass die zusammenpassen. Also das ist ja schon, ne? Also Therapeutensuche ist ja nicht abgeschlossen, wenn du einen hast. Das muss ja trotzdem auch noch zwischenmenschlich passen. Und nicht jeder, der Kinder- und Jugendpsychotherapeut ist, kennt sich dann auch gerade mit diesen Themen eben gesondert aus. Ne? Das ist, also es ist einfach so ein unfassbarer Rattenschwanz, der da immer mit dranhängt. Wie viel eigentlich gut gehen muss, damit so ein Kind am Ende dann wirklich besser rauskommt, wie wenn man es in der Ursprungssituation gelassen hätte, so blöd sich das jetzt anhört. In dem Fall ging es jetzt gut aus für das Kind, das freut mich. Wie lange hat das Gutachten gedauert?
Ich habe versucht, Gas zu geben. Es war aber nicht so einfach, weil es eben zwei Gutachten in diesem Verfahren waren. Das heißt, ich habe versucht, ich musste ja zwei Gutachten an zwei unterschiedliche Gerichte schreiben und habe ungefähr, ich glaube, 4,5 Monate für beide Gutachten gebraucht.
Okay, das ist schnell. Das kann ich sagen, das ist schnell.
Ja, das ist schnell. Das hat aber auch nur funktioniert, muss ich sagen, weil die Wohngruppe großartig war. Die haben super schnell mitgearbeitet. Telefonate gingen super zügig. Das war total gut. Verfahrensbeiständin war super schnell zu erreichen. Jugendamt war diesmal auch wirklich schnell zu erreichen. Ich glaube auch ein Stück weit, weil sie die Not erkannt haben. Weil auch da muss man ja sagen, wenn du als Sachverständige unterwegs bist und möchtest ein, musst ein Gutachten schreiben, das ist ja vom Familiengericht sozusagen, hast du ja den Auftrag bekommen. Also manche Jugendämter zu erreichen, dauert 2 Monate.
2 Monate?
Ja. Bist du, also entweder kriegst du eine Antwort, dann bekommst du die, das ist, dann wird ein Termin gemacht, dann ist jemand krank, dann wird der Termin wieder verlegt, dann dauert das wieder 3 Wochen, bis wieder der nächste Termin stattfinden kann. Das Problem ist, du kannst oft da nicht weiterarbeiten. Also gerade in diesen Missbrauchsverfahren bist du wirklich darauf angewiesen, was beobachtet wurde, was wahrgenommen wurde, wie die Mutter gewirkt hat, wie das Kind gewirkt hat, ja. Theoretisch bist du darauf angewiesen, weil du hast einen Qualitätsstandard und du musst das Jugendamt und alle Fachkräfte ja dazu hören. Ich kann dir aber sagen, und jetzt gehe ich die nächste Schleife im Kinderschutzverfahren, die wenigsten Fachkräfte kennen sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt, Kinderpornografie, / Missbrauchsabbildung aus.
Bitte nochmal ganz laut für alle. Richtig, es ist nicht die Norm. Es wird nicht in der sozialen Arbeit gelehrt, Verfahrensbeistände werden nicht darin fortgebildet, Therapeuten werden nicht darin fortgebildet, Richter schon mal gar nicht.
Naja, jetzt kommt doch gerade raus, dass die Richter fortgebildet werden in den Bereichen Strafrecht und Familienrecht, was sexualisierte Gewalt angeht und eben auch im Verfahren, wie man Kinder besonders anhören kann. Wo ich mich frage,
das ist schön, dass Sie das jetzt machen.
Wir haben 2026. Also man kann Innovation feiern. Man kann aber auch sagen, also das ist ein Armutszeugnis.
Ist es?
Ich muss doch wissen, und das ist halt der Punkt, ne? Also die Polizei, das Jugendamt, alle geben sich so ein bisschen so, ja, sprecht ihr mal mit dem Kind, sprecht ihr mal mit dem Kind. Also eigentlich muss klar sein, die Polizei sind eigentlich die, die vernehmen. Ja, die Polizei vernimmt. Und wenn es einen Verdacht gibt von Missbrauchsabbildung, sexualisierte Gewalt, was auch immer, dann muss ein Kind ja auch dazu angehört werden. Das passiert nicht. Das passiert nicht seitens der Polizei. Das passiert seltenst vom Jugendamt und wenn denn eher schlecht als recht. Und das passiert auch seltenst im Rahmen von sozialpädagogischen Familienhilfe und Verfahrensbeiständen, weil die gar nicht wissen, was sind suggestive Fragen. Die wissen gar nicht, wie muss ich eine 4-Jährige befragen, wie eine 8-Jährige, wie eine 13-Jährige? Die haben keine Ahnung und dann lese ich ja die Protokolle und denke mir hier auch wieder, okay, jetzt komme ich nach 8 Monaten, nach 9 Monaten und soll jetzt ein Kind befragen oder überhaupt mit einem Kind in Kontakt gehen und herausfinden, sind Fotos gemacht worden, ist es missbraucht worden, gab es sexuelle Übergriffe?
Hands on oder hands off?
Yes.
und so weiter. Die Liste ist lang. Genau, wurde das Kind in den Missbrauch hinein manipuliert, sodass es den Missbrauch von alleine eingefordert hat? Oder war es der, in Anführungsstrichen, das konnte man jetzt nicht sehen, oder war es quasi der gewaltvolle Missbrauch, wo dem Kind auch klar ist, was passiert und so weiter. Die Liste ist so unfassbar lang. Und ich möchte jetzt an der Stelle auch nochmal ganz kurz einwerfen, auch Sachverständige im Familienrecht sind nicht regulär ausgebildet in all diesen Themen. Dass wir hier jetzt eine Alena Mess sitzen haben, die sich genau mit dieser Thematik so gut auskennt, ist nicht die Norm. Und jetzt überlegen wir uns mal, wir wären jetzt an einem mit genau diesem Fall bei einem Gericht gewesen, wo die Wohngruppe nicht so gut mitgearbeitet hätte und dann noch eine Sachverständige mit im Boot gewesen wäre, die sich eben zum Beispiel gar nicht auskennt mit sexualisierter Gewalt, dann wäre der Fall vielleicht auch anders ausgegangen. Und das ist genau das, was ich übrigens immer meine, wenn ich sage, Kinderschutz ist ein russisch Roulette, weil es einfach so krass auf die Einzelpersonen und den Gerichtsbezirk, ne, weil die Gerichte dürfen sich ja ihre Gutachter, ihre Sachverständige auch selber aussuchen. Und wenn du da einen Richter hast, der einfach seit 10 Jahren mit dem immer gleichen Gutachter zusammenarbeitet, aus was für Gründen auch immer, das können auch persönliche Präferenzen sein, da muss es gar nicht unbedingt um Qualifikation gehen, ja, dann ist das so und da kommst du von außen auch nicht rein. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Verfahrensbeistände, die werden auch von den RichterInnen ausgewählt. Und nach welchen Merkmalen die vorgehen, auch das steht in den Sternen. Das ist alles nicht transparent geregelt. Und das ist genau eines dieser Grundproblematiken im Familienrecht. Das wirkt von außen immer so, auch man denkt so, ach Rechtsstaat und das funktioniert ja alles und wir haben ja Gesetze und das läuft. Nein, es ist so viel intransparent. Und die Qualifikationen sind nicht gegeben, die sind nicht standardisiert und das gilt für alle Berufsgruppen, die im Bereich Kinderschutz arbeiten. Das nur noch mal ganz kurz am Rande.
Ja, absolut. Und ich glaube, also ich habe ja viele tolle Kollegen auch und wir haben viel Supervision und wir tauschen uns aus und wir haben halt, also ich finde es halt großartig, wenn auch Sachverständige sich ein Stück weit auf Themen spezialisieren und nicht alle machen alles. Ja, also ich habe unfassbar viele Jahre in gewissen Systemen gearbeitet, wirklich. Aber wo ich noch nie gearbeitet habe, hat was mit Drogensucht zum Beispiel zu tun. Habe ich noch nie gearbeitet. Warum zur Hölle sollte ich ein Gutachten schreiben, wo die Frage im Raum steht, ist der Drogenkonsum einer Mutter, eines Vaters kindeswohlgefährdend?
Genau.
Ich würde so ein Gutachten nicht schreiben. Und ich finde es anmaßend, wenn ich das schreiben würde. Ja. Und wenn ich Lust hätte, so ein Thema, ein Gutachten zu schreiben, dann müsste ich Fortbildung besuchen, um dieses Thema ein Fundament mitgeben zu können. Weil ich kann ja zwar, das ist ja immer so mein Problem, ich bin ja Sozialpädagogin, das bedeutet, wir sind ja auch sehr rar gesät in diesen familienrechtlichen Gutachten. Mein Glück ist meine Spezialisierung, wo die Familiengerichte dankbar sind, wenn sie so jemanden dann auch bekommen, der in diesen Fällen wirklich Gutachten schreibt. Aber diese Alle-machen-alles-Dynamik, die bringt eben schlechte Qualität mit sich. Und das ist oft ein Problem, zumal im Qualitätsstandard ja drinsteht, man muss einen Korrekturleser haben. Aber auch das wird gar nicht überprüft. Es wird ja gar nicht überprüft, ob ein Gutachten Korrektur gelesen worden ist. Von einer zweiten Gutachterin, die schaut, hast du alles im Blick? Bist du nicht auf der Seite des Vaters, auf der Seite des Mutters? Hast du das Kind im Blick? Und so weiter und so fort. Das müsste es ja geben. Wir werden aber nicht kontrolliert, ob es das gibt oder nicht. Du kannst es runterschreiben und dann kannst du da deinen Wimpel drauf machen und das war's.
Das ist crazy.
Und das ist natürlich, also ne, das ist natürlich etwas, wo man schon auch zwischendurch mal innehalten muss. Und ich lese ja auch Gutachten, die super gut sind, aber ich lese auch schlechte Vorgutachten.
Ja.
Ja. Und nochmal zurück zu dieser Inobhutnahme. Ich will noch eine Sache zu diesem Thema Schutzkonzepten sagen, weil wenn wir jetzt hier schon eine Lobby haben, dann möchte ich die auch gerne mal nutzen. Wir haben ja Missbrauchsverfahren und insbesondere von Missbrauchsabbildung, also Kinderpornografie. Da dauern die Verfahren bis zur Auswertung von Handys, Laptops und so weiter bis zu 2 Jahren. Das heißt, ich als Sachverständige komme in einer Familie, wo der Vater beschuldigt wird, Missbrauchsabbildung konsumiert oder verbreitet zu haben. Ich weiß aber gar nicht exakt, ja, nein, wie viele, was genau, sondern ich weiß nur, er steht im Verdacht und die Polizei, LKA, wo auch immer das war, hat die ganzen Datenträger mitgenommen.
So, das heißt, okay, auf Deutsch gesagt, du weißt nicht, was sind das für Bilder? Wird da, ich sag mal jetzt, werden da brutale Vergewaltigungsszenarien gezeigt oder ist es nur in Anführungsstrichen eine sexualisierte Pose, aber das Kind ist leicht bekleidet? Dazwischen, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die Spannbreite wirklich so groß ist. Das bedeutet, du weißt einfach nur, es gibt einen Verdacht und es gibt Material, aber du hast keine Ahnung, was draus ist auf den Bildern und die Auswertung dieser Bilder dauert 2 Jahre im Schnitt aktuell. So.
Und ich weiß, also dadurch, dass ich gar nicht weiß, was drauf ist, weiß ich auch oft die Präferenzen gar nicht. Ich weiß nicht, ob der Vater Jungen konsumiert, Mädchen konsumiert, die Altersspanne weiß ich auch alles nicht. So, und dann, ich sage jetzt mal, der Fall X tritt ein, habe schon X-Gutachten zu geschrieben, Polizei klingelt, nimmt Datenträger mit. So. Gehen wieder raus, sammeln diese Datenträger ein. Jetzt sitzen da Vater, Mutter, Kind. Das Jugendamt reagiert in diesen Fällen zu 90% mit Schutzkonzepten. Wie sieht ein Schutzkonzept aus? Ein Schutzkonzept sieht aus, dass das Jugendamt sagt, der Vater darf jetzt nicht mehr alleine mit den Kindern baden, duschen, ins Schwimmbad gehen und darf auch nicht mehr mit den Kindern alleine in dem Haus übernachten. Okay, kann man machen, aber wer kontrolliert das? Und das sage ich dir, Sonja, gar keiner.
So, und was ist dann, wenn wir so eine Mutter haben, wie in deinem vorigen Fall vorhin,
so,
die das alles gar nicht wahrhaben möchte? Die schert sich natürlich einen Dreck um dieses Schutzkonzept.
Richtig, also A, würde die sich einen Dreck um dieses Schutzkonzept scheren. Zweitens, um herauszufinden, ob die Mutter schützenswert ist für das Kind, müsste mit der Mutter ein vernünftiges Gespräch geführt werden, wo all diese Faktoren abgeklärt werden. Jetzt kannst du mal raten, ob das stattfindet oder nicht?
Wild guess, nein.
So, ich sage viel, viel, viel zu selten. Wenn es stattfindet, dann ist das an der Oberfläche und das Jugendamt, auch hier wieder Unwissenheit, fragt dann nach Pädophilie beispielsweise.
Oh, bitte nicht.
Und dann sagt der Vater, ja, aber pädophil bin ich nicht. Und die Mutter sagt, na, pädophile Neigung kann ich jetzt irgendwie auch nicht feststellen. Und das Jugendamt geht auf dieses Thema Pädophilie ein. So, jetzt wissen wir beide, dass nicht alle, die pädophil sind, Kinder missbrauchen und dass nicht jeder, der ein Kind missbraucht ist, gleich pädophil ist.
Genau. Um das nochmal ganz kurz als Seitenschwung, richtig. Die meisten Menschen mit einer Präferenzstörung in Richtung, dass sie auf kindliche Körperschemata anspringen, die meisten von diesen Menschen, die das haben, sind keine Missbrauchstäter und sind sich der Problematik bewusst. Und die meisten Menschen, die Kinder missbrauchen, sexuell, haben diese Präferenzstörung nicht. Das bedeutet, sie stehen eben, salopp gesagt, nicht nur auf Kinder, sondern sie können auch und haben auch sexuelle Beziehungen mit Gleichaltrigen, mit Erwachsenen, mit Eltern, whatever. Und das ist genau dieser Punkt, den Leute, den auch die Gesellschaft, den auch die Politik oft nicht begreift. Es geht bei den allermeisten Missbrauchsfällen eben nicht um, ich stehe auf Kinder, sondern es geht um Machtmissbrauch.
Oder Ersatzhandlung, weil es in der Sexualität zwischen dem Paar nicht mehr funktioniert. Auch das habe ich ja gehabt. So, und jetzt wird dieses Schutzkonzept und es wird gar nicht eingehalten. Und der Oberknaller ist, es wird eben nicht mit diesen Kindern gesprochen. Das heißt, es gibt ein Gutachten, da läuft dieses Schutzkonzept schon und dann komme ich als Sachverständige da rein und dann spreche ich nach 7, 8, 9 Monaten das erste Mal mit den Kindern.
Wie kann das sein?
Und das ist der Punkt, weißt du, das ist der Punkt, warum ich versuche, so viele Fortbildungen zu machen, bei den Jugendämtern, bei SPR-FAS. Ich habe Leitfäden erstellt, wie spricht man mit Kindern von Altersklassen? Wie spreche ich mit Vätern, die unter Verdacht stehen? Wie spreche ich mit Müttern, dass die überhaupt schützenswert sind? Aber du musst dich du musst halt diese Fortbildung machen. Ansonsten kann das System diese Dynamiken überhaupt gar nicht auffangen. Und es ist ja wieder etwas, das heißt, auch hier wieder, beim einen haben wir es mit Inobhutnahmen zu tun, Kind raus und alle denken, jetzt ist erstmal alles ganz wunderbar. Hier denkt man, aha, Schutzkonzept aufgestellt, jetzt haben wir ja erstmal was gemacht. Und das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig und vor allem ist es nicht ausreichend. Es ist nicht ausreichend. Wir müssen mit den Kindern sprechen, super, super zeitnah. Und wir müssen uns auch zutrauen, mit den Kindern zu sprechen. Und da müssen wir uns einfach fortbilden. Alle Kollegen und Kolleginnen, die in den Familiensystemen unterwegs sind, wie mache ich das auch altersgerecht?
Und so viele haben so Angst vor diesem Thema Missbrauch, sind selber angeekelt davon, wissen gar nicht, wie sie das überhaupt und haben dann so Angst, wenn sie Klartext sprechen, würden in irgendeiner Form, oh, sind das jetzt wieder Suggestivfragen oder nicht? Und dann redet man am liebsten gar nicht drüber. Und oder auch, das Kind wirkt ja so normal. Da muss man jetzt gar nicht ran. Die meisten Kinder wirken normal. Kinder sind Anpassungskünstler. Das sagt einfach nichts aus über gar nichts.
Und jetzt setze ich noch einen drauf. Weiß nicht, ob ihr das alle noch aushalten könnt, aber ich setze jetzt noch einen drauf. Nämlich, bevor ich als Sachverständige in diese Familien komme, um überhaupt mal Grund reinzubringen, zu sortieren, überhaupt mal mit allen Beteiligten gesprochen zu haben, gibt es möglicherweise, wenn der Vater aufgrund eines Verdachtes raus musste aus der Familie, das kann ja auch passieren, es gibt nicht das Schutzkonzept, sondern der Vater muss aus dieser Familie raus, begleitete Umgänge. Und zwar, bevor mit den Kindern überhaupt gesprochen wurde, gibt es schon einen begleiteten Umgang. Nochmal, ich verwehre mich nicht gegen begleitete Umgänge, aber der zeitliche Ablauf muss doch sein, ich kann ja nur dann einen begleiteten Umgang installieren, wenn das dem Kindeswohl dient und dem Kindeswille dient. Und nicht, weil ich glaube, dass der Vater, weil er der Vater ist, Anrecht hat, das Kind in einem begleiteten Umgang zu sehen, ohne dass ich mit den Kindern gesprochen habe.
Ja, es gibt ganz viele Verfahrensbeistände und auch Richter, die das nicht so sehen wie du. Die sagen, Umgang über alles. Ein Kind braucht doch seinen Vater.
Ja.
Ja. Richtig, so, dann hast du also schon die begleiteten Umgänge, bevor überhaupt irgendjemand mit dem Kind gesprochen hat. Das wird dann schon mal installiert und man weiß ja jetzt aus deiner anderen Geschichte mit dieser Mutter zum Beispiel, auch in diesen begleiteten Umgängen kann viel schiefgehen und Kinder können beeinflusst werden. Es ist halt nicht sicher. Es ist keine sichere Geschichte.
Absolut. Und ich bin jetzt morgen oder übermorgen begleite ich einen Umgang, wo genau das passiert ist. Das heißt, die Mutter hat einen Verdacht geäußert, der Kindesvater hätte eine dieser Kinder sexuell missbraucht. Die ist 4,5 Jahre alt, die Schwester 1,5. Die 1,5-Jährige soll nicht betroffen sein, kann aber auch betroffen sein, weil diese 1,5, die wird es gar nicht sagen können. So, die 4,5-Jährige soll was dazu gesagt haben. Und ich habe weder die Kinder bisher kennenlernen können, noch sonst irgendjemanden, sondern nur den Vater, weil die Mutter auch eine Dolmetscherin braucht. Dementsprechend zieht sich das alles ja nochmal nach hinten. Und die begleiteten Umgänge sind jetzt aber schon 4-mal gelaufen. Das heißt, ich begutachte jetzt den 5. Umgang. Was soll ich denn da jetzt noch sehen?
Du bekommst das erste Zusammentreffen nach Tag X so gar nicht mit. Das ist schon ein Arrangieren mit den Umständen. Kinder, wie gesagt, sind sehr anpassungsfähig. Und wenn dieses 4,5-jährige Mädchen jetzt schon kapiert hat, okay, ich sehe den Papa jetzt halt mit jemand anders, dann zeigt das nicht unbedingt irgendwelche Belastungssymptome in diesem Umgang mehr, nicht im 5.
Naja, und auch eine 4,5-Jährige, unabhängig davon, ob sie Missbrauch erfahren hat, nun kommt es eben drauf an, wurde Gewalt angewendet oder eben auch nicht, würde manchmal gar nicht merken, dass es einen Missbrauch erfahren hat. Richtig. das kommt ja auch noch dazu, weil die Kinder klären, müssen wir alle aufklären. Ab dem dritten Lebensjahr kann man wunderbar schon irgendwie mit Ja- und Nein-Gefühlen und wer darf dich wo und wie anfassen und was ist okay und was ist nicht okay. Wir können die Kinder schon im Rahmen von Prävention schon mit 3,5, 4 Jahren definitiv in diese Themen mit den Kindern eintauchen. Aber der eigene Vater, wenn dir jetzt die Genitalien kitzelt oder streichelt und es macht ein schönes Gefühl, weil das Klitoris berühren macht bei Kindern schöne Gefühle. Ja, Kinder sitzen mit einem halben Jahr auf dem Wickeltisch und fassen sich an. Das hat ja nichts mit Sex zu tun oder mit Sexualität, sondern es ist ein positiver Stimuli. Das heißt, es findet hier ein Übergriff, ein Missbrauch statt, ohne dass das Kind weiß, dass ein Missbrauch stattfindet.
Richtig.
Und auch da muss ich Fragetechniken haben, um herauszufinden, ist das was Manipulatives gewesen? Gab es diese schönen Gefühle oder nicht? Und zwar ohne dem Kind Angst zu machen, ohne dem Kind zu retraumatisieren mit meinen Fragen.
Ja.
So. Und da, das ist so diese ganze Dynamik von Inobhutnahmen, Schutzkonzepten, Umgänge, wo wir glauben, wir schützen Kinder und am Ende sind das so Scheindynamiken ein Stück weit, die eigentlich nur dazu dienen, oft die Kollegen und Kolleginnen, und nochmal, ich meine es nicht böse, ich weiß, dass viele Kollegen vom Jugendamt gerne Fortbildung hätten. Das ist nicht so, dass alle Kollegen sagen, nee, habe ich keine Lust zu, keine Zeit zu. Wenn ich Fortbildung gebe, dann habe ich da manchmal 80 Kolleginnen sitzen, die seit 10, 15, 20 Jahren da sind und sagen, so eine Fortbildung hätten sie mal vor 20 Jahren gebraucht. Und trotzdem liegt es natürlich ein Stück weit am System, dass das eben alles nicht passiert. Und da kann ich nicht eine Jugendamtskollegin immer nur Persona daran festmachen, sondern da muss ich mal auf den Staat gucken. Da muss ich auch mal schauen, wo gibt's denn Gelder? Wo gibt es diese Fortbildung? Wo gibt es das eigentlich alles?
Ich möchte zum Ende hin noch mal ein Fass aufmachen und wir werden es nicht fertig diskutieren können. Aber du hast es vorhin schon angesprochen, in den seltensten Fällen ist Missbrauch klar nachweisbar. In den allerseltensten Fällen kommt es zu strafrechtlichen Verurteilungen. Was wir ja sehr oft haben, sind, und dazu kommt auch, dass medizinisch gesehen Missbrauch auch nur sehr selten nachweisbar ist. Bedeutet, wenn wir kein Video- und Bildmaterial haben und oder ganz klare Zeugen, betroffenen Aussagen, die ganz stringent sind und so weiter, dann ist es, also dann haben wir fast keine Handhabe strafrechtlich. So, familienrechtlich muss es ja trotzdem um den Schutz des Kindes gehen, das ist uns allen klar. Was machst du, wie gehst du in diesen Fällen vor? Das sind ja die Fälle, die in meiner Bubble sehr oft vorkommen. Das Kind vertraut sich der Mutter an. Und dann wird der Mutter vorgeworfen, sie sei bindungsintolerant, sie würde das nur erfinden. Sie hat sich jetzt vom Vater getrennt und sie will den jetzt quasi in ein schlechtes Licht rücken. Wie gehst du an so einen Fall ran? Was machst du, wenn ein Kind sich vielleicht wirklich nur traut, der Mama in so einem Zeitfenster der Offenheit anzuvertrauen und dann wieder dicht macht? Wie gehst du ran?
Ja, also als erstes kann ich dir sagen, dass das Thema Bindungstolerant bei Missbrauchsgutachten bei mir kaum eine Rolle spielt und dass ich das auch ziemlich deutlich in den Gutachten reinschreibe, weil ich habe eine Mutter, die erstmal davon ausgeht, dass dieses Kind einen Missbrauch erlebt hat. Unabhängig davon, ob das Kind dramatisiert hat, ob das Kind irgendwas gesehen, gelesen hat und was auch immer. Das wissen wir ja manchmal gar nicht. Trotzdem hat die Mutter den Gedanken, mein Kind hat hier etwas erlebt. Dass diese Mutter, die glaubt, ihr Kind hat was erlebt, nicht bindungstolerant sein kann, das wäre ja auch grob fahrlässig. Weil wenn sie bindungstolerant wäre, dann würde sie ja über das Erzählte des Kindes gehen. Und damit würde sie ja gar nicht ihr Kind schützen. Also eine Bindungstoleranz im Missbrauchsgutachten, da schreibe ich ganz vorne einen Absatz drum, warum ich dieses Thema, auch beim Vater übrigens, der ja gegebenenfalls vielleicht auch zu Unrecht, das haben wir ja auch, ja, das müssen wir ehrlichkeitshalber schon auch sagen, dass es auch Fälle gibt, wo Mütter das alleinige Sorgerecht haben wollen und das Erste, was sie machen, ist, dem Vater einen Missbrauch zu unterstellen. Das ist ja meine Krux. Ich weiß ja manchmal gar nicht, wer hat hier was, wie, wo manipuliert und so weiter. Und auch der Vater, wie soll der so bindungstolerant sein, wenn der unter Verdacht steht, möglicherweise auch fälschlicherweise, ein Kind missbraucht zu haben? Das heißt, wir müssen uns diese Dynamiken komplett angucken und erst dann, und dazu muss ich, und deswegen sage ich auch, Missbrauchsgutachten sind in der Regel ein Müh teurer, weil ich nicht nur mit einem Gespräch fertig bin. Das kann in diesen Gutachten nicht funktionieren. Und wenn ein Gericht sagt, du hast nur 7.000 Euro Budget, dann kann ich sagen, ich glaube nicht. Und natürlich ist es so, dass ich viel aufkläre. Ich sage am Anfang, ich bin kein Richter. Ich bin auch keine Polizei. Das heißt, ich bin Sachverständige. Ich bin nicht dazu da, zu sagen, hat ein Missbrauch stattgefunden oder nicht. Das ist not my job. Ja, das muss die Polizei. Ich bin keine Ermittlungsbehörde. Was ich aber machen kann, ist zu sagen, und deswegen muss man mit Kindern sprechen. Was will das Kind? Wie reagiert das Kind? Was hat das Kind erlebt, erfahren? Wie geht es der Mutter? Warum weigert sich die Mutter? Wie geht es dem Vater? Warum weigert sich der Vater? Und. Und das ist mein Rüstzeug. Mein Rüstzeug ist nicht, ob es einen roten Fleck in der Scheide, Vagina, Vulva gegeben hat oder nicht. Gerade bei jüngeren Kindern muss man sagen, bei 3-4-Jährigen, das wissen wir alle, das kann Sand sein, das können Entzündungen sein. Die Kinder sind im Alter der Körpererkundung unterwegs, die können sich was selber reingesteckt haben und. Und auch das Thema Körpererkundung muss man mal erfragen. Man muss erfragen, wie wird überhaupt zu Hause mit dem Thema Körpererkundung, Sexualität und so weiter umgegangen? Wird es tabuisiert? Ist das in Ordnung? Gibt es etwas, wo Eltern sich Bücher holen dazu? Ich spreche immer mit der Kita, immer in diesen Fällen.
Okay, wie gehst du da vor?
Ich hole mir Schweigepflichtentbindung grundsätzlich von Kita, Schulen, Therapeuten und so weiter. Und dann rufe ich beispielsweise die Kita an und frage erstmal ganz normal, wie erleben Sie das Kind, welche Auffälligkeiten erlebt das Kind und so weiter. Und dann frage ich ganz klar bei, wenn Sie im Alter der Körpererkundung sind, und da reden wir von 3 bis ungefähr 5,5 Jahren, frage ich ganz konkret, habt ihr Auffälligkeiten erlebt? Interessiert sich das Kind dafür? Gibt es das Thema grundsätzlich gerade in der Kita? Wie wird damit umgegangen? Weiß das Kind, wann es Ja und Nein sagen darf? Habt ihr das Gefühl, das Kind ist an diesen Themen gut aufgestellt? Das frage ich grundsätzlich, weil dadurch kriege ich ganz oft super gute, fundamentale Rückmeldung von Kitas, die mir nämlich sagen können, ja, wir haben hier Körpererkundung, aber die ist im Thema Nein und Stopp sagen zum Beispiel total gut. Die kann sich hier super gut abgrenzen. Dann ist das Nährwert für mich, so eine Information. Wenn ich eine Information bekomme wie, nee, also das Kind kann sich gar nicht wehren, es kann gar nicht Nein und Stopp sagen, das kann sich überhaupt nicht abgrenzen, dann habe ich hier wiederum das Wissen, dass eine Manipulation für deutlich einfach sein kann, ja, für dieses Kind. Aber auch hier wieder, du musst wissen, welche Frage du wann stellst, weil eine 8-Jährige, wenn die eine Wunde Vagina oder Vulva hat, habe ich eine ganz andere Ebene als bei einer 3- und 4-Jährigen. Und wenn ich eine 13-Jährige habe, die durch Social Media, durch Dokumentationen, durch Instagram und TikTok schon sehr viel gehört, gesehen hat über Vergewaltigung, Missbrauch und so weiter, habe ich noch eine andere Dynamik, die ich mit begutachten muss. Und das muss man wissen.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Wo muss ich anfangen? Also, ich finde, wir brauchen mehr finanzielle Mittel, weil finanzielle Mittel sichern uns mehr Personal, sichern uns mehr Fortbildungen. Das ist etwas, was wir ganz dringend brauchen. Wir müssen, wenn wir kurz beim Thema Missbrauchsabbildung sind, brauchen wir, dass die Auswertung von Kindesmissbrauchsabbildung, wenn Kinder in den Familien sind, vorrangig ausgewertet müssen und zwar schnell und zeitnah, weil je länger es dauert, desto schwieriger ist es für das gesamte familiäre System. Wir brauchen klare Verantwortlichkeiten. Wer hat was in diesen Verfahren überhaupt zu tun? Wer hat wie wo den Hut auf? Und wie können wir viel besser kommunizieren miteinander? Kooperationen in diesen Fällen sind exorbitant wichtig. Und wir brauchen Konzepte. Wir brauchen vernünftige Konzepte, die nicht nur ein Schein waren, sondern die wirklich gelebt haben und die wirklich auf ein Bedürfnis eines Kindes ausgelegt sind.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe ZuhörerInnen, ich danke Ihnen und euch fürs Zuhören und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr viel mitnehmen konntet. Das war eine weitere Folge des Kinderschutz-Podcasts. Danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Hauert. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.